SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen, eine Woche Wissenschaft, hier ist Fakt ab, heute mit Eneas Roch.
Und mit Julia Nestlin, hallo zusammen.
Wir brauchen eigentlich gar keine Themen mehr suchen, weil ihr uns netterweise was schreibt, voll cool, vielen Dank dafür. Julia hat was mitgebracht.
Ja, beziehungsweise Martin aus Magdeburg, habe ich mir sagen lassen, dass man Magdeburg sagt. Er hat uns geschrieben, Magdeburg. Er hat uns geschrieben, dass er bei dem Springroboter, den ihr letzte Woche besprochen habt, ne, der so mega hoch springen kann, also der ist so 30 Zentimeter groß und kann 100 Mal so hoch springen, also 30 Meter hoch. Er kann also über ein 10-stöckiges Haus springen. Auf jeden Fall, das war der Roboter. Und bei dieser wahnsinnigen Sprungkraft, da musste Martin aus Magdeburg an die Spinnenart Philoponella prominens denken. Das ist
Wer kennt sie nicht? Sie heißt ja auch Prominenz, oder wie war das? Schlecht, ne?
Kugelweberspinne. Nein, erst bleibt noch ein bisschen. Okay. Also Kugelweberspinne. Wir nehmen den Namen, den kann man sich besser merken. Die gibt es im asiatischen Raum ziemlich viel und letzte Woche kam tatsächlich auch zu dieser besonderen Spinne ein Forschungspaper raus von der Uni Wuhan. Kennen wir eigentlich aus einem anderen Kontext, aber die Uni Wuhan forscht auch zu Spinnen. Und da haben nämlich die Männchen auch eine raffinierte Sprungtechnik von diesen Spinnen, und zwar nach dem Sex. Martin schreibt auch lustigerweise, um die Balance zwischen Fäkal- und sexuellen Neuigkeiten in unserem Podcast zu wahren, schickt er uns das mal.
Oh Touché. Nein. Oh, wie bitter. Es ist Zufall. Wir können nichts dafür. Es ist Zufall, dass einige Themen hier etwas prominenter im Podcast sind als andere. Oh je, okay, also ein Sexthema.
Ja, ein Sexthema. Und zwar einige Arten von Spinnenweibchen, von Spinnen, wir kennen es ja vielleicht von der schwarzen Witwe, die tendieren dazu, ihre Partner nach der Fortpflanzung zu fressen. Ganz blöde Angewohnheit. Oder vielleicht auch ein bisschen klug, weil die Spinnenmännchen tragen ja nicht so viel bei, außer Samenflüssigkeit zum Nachwuchs. Also von immer wenigstens sind sie noch ein Snack. Aber die Männchen sind halt auch nicht doof. Die wissen, die Weibchen wollen sie fressen. Und während der Begattung stemmen sie deswegen so ihre Vorderbeine an das Weibchen und klappen die Beine ein. Und dabei baut sich in den Beinen ein hydraulischer Druck auf. Und dann können sie eben, sobald der Akt vollzogen ist, ganz schnell, aber ganz schnell wegspringen, damit sie eben nicht mehr in Snackreichweite des hungrigen Weibchens sind.
Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, dass das wahrscheinlich durch die übliche Selektion sich ausgeprägt hat, dass zufälligerweise ein, zwei Männchen diesen hydraulischen Druck drin hatten und das waren dann die überlebt haben. Ja, cool.
Ja. Und wenn ich weit genug springen kann, wird weggesnackt. Und also das ist auch einfach ein krasser Vergleich, ne? Also die springen so schnell weg, das ist, als würde ein durchschnittlicher 1,80 großer Mensch in einer Sekunde 530 Meter weit wegspringen.
Das ist weit.
Das ist weit, das ist auf jeden Fall weit. Aber nach diesem Sprung ist noch nicht fertig mit diesem ganzen Akt. Es klingt ein bisschen toxisch, was jetzt kommt, weil das Spinnenmännchen, das hastet nach dem erst waghalsigen Fluchtmanöver wieder zurück zu dem Weibchen. Wie findet er die, wenn er jetzt gefühlte 530 Meter weg ist? Er hat vorher eine Art Sicherheitsleine am Weibchen befestigt. Dann, ne, Fortpflanzung, Sprung.
Wahnsinn.
Und dann nimmt er die Leine und hastet an dieser Leine wieder zurück zum Weibchen. Und,
oh, ist das so ein Lasso-Move aus der Disco?
Genau. Begattet sie nochmal, weil er will ja sicher gehen, dass er sie auch begattet hat. Und dann springt er wieder weg. Und so kann das sich wohl einige Male drehen.
Wie nennt man das nochmal, dieses Geh weg, komm her?
Komm mit, lauf weg? Meinst du
Nein,
das?
Aber ich habe das irgendwann mal gelesen, dass das so ein Pärchen Problem ist, dieses irgendwie, ich finde dich scheiße, aber eigentlich will ich dich doch, aber eigentlich doch nicht. Und dass man immer so rumeiert zwischen, eigentlich will ich den Partner loswerden, aber eigentlich auch nicht.
Naja, klingt auch ein bisschen nach Tindern Anfang 20, aber naja, wir haben ein natürliches Vorbild, sagen wir es mal so.
Aber das ist schon Wahnsinn, wie weit dann die 500 Meter also auf unsere Maßstäbe hochskaliert. Ja. Nur um danach wieder zurückzugehen, das klingt wirklich toxisch. Ja,
ja, ja.
Aber
you walk the extra mile.
Aber wirklich. Wir sollten uns ein bisschen was abgucken von den Tieren. Da gab es doch vor ein paar Jahren diese, wie heißt denn das, Libelle, die bei aufdringlichen Begattungsversuchen, also die weibliche Libelle, ihren eigenen Tod vortäuscht.
Ach stimmt, die sich dann so totstellt.
Die,
ne?
Mitten im Flug irgendwie abbricht, auf den Boden fällt, die Beine nach oben und einfach da liegt und wartet, bis der Flirtversuch vorbei ist. Das fand ich auch super.
Das ist natürlich auch eine Taktik, um mit aufdringlichen Verehrern umzugehen. Ja, schöner wäre es natürlich, wenn die es einfach gar nicht. Naja. Naja, wir brauchen hier nicht. Man versucht ja immer, ne, das menschliche Verhalten auf Tiere zu projizieren, was natürlich auch nicht immer zielführend ist. Aber ja, also es bietet sich einfach an, ne, da zu überlegen, wie wäre es denn bei uns, wenn wir das machen würden.
Wie wäre es denn andersrum, frage ich mich. Wie würde jetzt eine Libelle oder so eine Spinne unser Paarungsverhalten finden, würden, oder Aliens oder Leute, die den Planeten nicht kennen, untersuchen uns und sagen, guck mal, das ist ja strange, die brauchen literweise Nervengift, um irgendwie locker zu werden.
Dann hören sie sich Musik an und gehen dann irgendwie zu Versammlungen, um andere zu treffen. Und dann, wenn es Probleme gibt, reden sie. Reden sie ganz viel miteinander.
Also auch komisch aus einer anderen Perspektive.
Auch komisch, stimmt. Wir sind eigentlich auch sehr komisch, wenn es ums Daten geht und so weiter. Ja, danke auf jeden Fall, Martin aus Magdeburg, dass du uns das geschickt hast. Wenn ihr irgendwas hört oder lest oder seht oder denkt, oh, das passt mega gut zu Fakt ab, da sollten sie auf jeden Fall mal drüber sprechen. Oder wenn wir was erzählen und euch noch was anderes einfällt,
wir nehmen
uns
auch
immer
andere
gerne.
Themen als Sex und Fäkalien. Wir nehmen auch normale Wissenschaft.
Wir nehmen auch normale Wissenschaft, absolut. Dann schickt ihr uns gerne an unsere Mailadresse oder auch per WhatsApp. Ihr könnt auch immer gerne Sprachnachrichten schicken. Wir verlinken euch alles in den Shownotes, wie ihr uns wie kontaktieren könnt. Und eine kleine Sache gibt's noch, werdet ihr auch in den Shownotes lesen. Wir sind beim Deutschen Podcastpreis dabei und da könntet ihr für uns abstimmen und das wäre mega schön. Und wenn ihr nicht Lust habt, da abzustimmen, dann auf einer anderen Weise könntet ihr uns auch unterstützen, zum Beispiel uns Sternchen geben auf der Plattform, wo ihr uns gerade hört oder liebe Worte verlieren, uns euren Freunden empfehlen. Es gibt viele, viele Arten, uns glücklich zu machen.
Eine Frage, die mich sehr beschäftigt und ich hoffe euch auch, ist, wie können wir unseren Planeten noch retten und die Klimakatastrophe zumindest abmildern? WissenschaftlerInnen aus London haben sich da jetzt was überlegt und die haben vor ein paar Tagen einen Preis dafür bekommen. 50.000 Pfund, das sind, das hätte ich nicht sagen sollen, das kann ich nicht im Kopf.
Was ist das in Gramm?
Das ist in Gramm, genau, 1,2 ungefähr, also ungefähr 60.000 Euro, doch noch hingekriegt. Und den Preis gab es für folgende Idee, für eine Maske für Kühe. Die passt auf die Schnauze drauf und diese Maske soll verhindern, dass die Kühe Methan ausrülpsen.
Oh. Okay, also wie so eine Corona-Maske, nur andersrum, also dass nichts rausgeht, statt dass nichts, wie auch immer. Wie sieht das Ding aus?
Es liegt auf der Schnauze auf und wird hinten im Nacken festgemacht und dann sind da kleine Rotoren dran, so Ventilatoren, über den Nasenlöchern und die blasen das ausgerülpste Methan in eine kleine Kammer, wo es dann verwandelt wird. Da ist ein Katalysator drin, also im Wesentlichen ein Katalysator zum Umhängen.
Okay, und ist das auch so, dass Kühe aus der Nase rülpsen, so wie, keine Ahnung, Pferde können ja irgendwie auch nur aus der Nase kotzen. Also ist das bei denen so, dass da einfach, wenn da was durch die Nase rauskommt?
Ich habe auf jeden Fall gelesen für Nase und Mund.
Ah ja, okay.
Keine Ahnung, ob das jetzt nur auf die Nase, also es sitzt tatsächlich weiter oben. Also die werden sich das schon gut überlegt haben. Wäre ja blöd, wenn du da den Rotor ansetzt und in Wirklichkeit geht unten dann 90% raus. Ich habe mir das andersrum gefragt mit der anderen Öffnung. Also von wegen, man hört ja immer, dass Kühe Methan pupsen.
Ne?
Hab ich gesagt, wieso gibt es die Maske nicht hinten? Aber offensichtlich ist das gar nicht so viel, was hinten rauskommt. Also rund 95% des Methans, schreiben die auf ihrer Homepage, wird durch Mund und Nase ausgerülpst. It's the burps, not the farts. Da wären wir wieder beim Fakt-Up-Thema. Herzlich willkommen bei Fakt-Up, liebe Leute.
Okay, und was kommt dann stattdessen raus, statt Methan?
Das wird umgewandelt in Wasserdampf und CO2.
Okay, aber CO2 ist doch eigentlich auch nicht so toll, oder? Ist dann CO2 immer noch besser als Methan?
Jo. Kohlendioxid ist zwar das bekannteste Treibhausgas, aber Methan ist schlimmer. Es erwärmt den Planeten stärker. In den ersten 20 Jahren ist das in der Atmosphäre schlimmer und je nachdem, wen du fragst, ich habe jetzt heute ein bisschen gelesen, 20 Mal bis 80 Mal klimaschädlicher. Also auf jeden Fall schlimmer.
Okay, dann klingt das ja auf jeden Fall sinnvoll. Jetzt müsste man jetzt für die ganze Welt der Kühe Masken anschaffen oder also ist das wirklich was, das man wirklich anwenden könnte?
Erstmal gibt es die Idee. Und die hat jetzt diesen Preis bekommen und es gibt auch schon eine große Firma, die sagt, das möchte ich gerne verkaufen und die kommerzielle Markteinführung soll nächstes Jahr sein. Und die Maske kann noch mehr. Die haben schon dran gedacht, dass man das vielleicht auch irgendwie geschickt vermarkten muss. Die erfasst nämlich noch Daten. Natürlich steht das, also die erfasst, wie gut arbeitet sie, wie gut funktioniert diese Umwandlung und dann noch allgemeinen Daten. Da steht zur Verbesserung der Produktivität, Informationen über Fruchtbarkeit, um das Wohlergehen der Tiere zu optimieren. Und dann steht natürlich auch noch irgendwie Auswertung mit KI und Big Data. Also wenn du der moderne Bauer des Typs bist, ach, Methan ist mir scheißegal, aber cool, ich kann meine Kühe tracken, vielleicht lohnt sich's dann doch. Mhm. Ja, dann wäre das dein Gerät.
Okay, krass. Ja, es klingt auch so ein bisschen nach wieder weiterer Optimierung und schauen, was man noch alles aus der Kuh optimierter rauskriegen kann, auch ein bisschen. Ne? Aber ja, was auf jeden Fall rauskommt, ist Methan. Ich finde es eine coole Idee. Also den Ansatz, vielleicht so die Welt ein bisschen sauberer zu machen. Auf der anderen Seite wäre natürlich auch mal ein Ansatz, weniger Kühe zu haben. Aber ich glaube, Das will auch niemand hören.
Natürlich ist jetzt ganz klar, dass die haben eine Firma gegründet. Das ist irgendwie ein Spin-off von irgendeinem College, Royal College of Art. Und in diesem Start-up, relativ viele Leute, Gruppenfoto da, so ganz, ganze bunte Truppe, die wollen das Zeug natürlich verkaufen. Deswegen stehen da jetzt so Sachen, da steht auch, das Methan ist 80 Mal schlimmer. Und es ist eine sehr einfache Möglichkeit. Es gibt 1000 andere Ansätze. Also ein Ansatz wäre sehr einfach, gute Idee, weniger Fleisch essen, weniger Kühe haben. Es gibt auch noch andere Ansätze, dass man sagt, fütter den Kühen doch irgendwas Besonderes. Nahrungsmittelergänzung, dass schon einfach weniger Methan in der Kuh im Darm entsteht. Oder wo das dann entsteht, Magen, keine Ahnung. Also in der Kuh, da bin ich auf jeden Fall sicher, dass es da drin ist. Wo genau, weiß ich nicht. Meine Expertise ist nicht Kühe. Und diese Maske, die sie jetzt da vorgeschlagen haben, die hat jetzt diesen Preis bekommen. Der Preis wurde unter anderem ins Leben gerufen von Prinz Charles.
Ja, ich habe gerade gelesen. Ich dachte mir, was macht Prinz Charles neben dieser Kuh? Okay.
Also er hat das sehr gelobt, dieser Ideenwettbewerb, um Lösungen zu finden, um die Klimakrise aufzuhalten, wurde von Prinz Charles und Jonathan Ive ins Leben gerufen. Der ehemalige Chefdesigner von Apple. Und natürlich hat sofort auch Kritik gegeben. Die Peter hat gesagt, Prinz Charles soll eine solche furchtbare Maske nicht loben, das arme Tier. Es muss schon für die Menschen arbeiten, es hat ein elendes Leben und jetzt muss es auch noch eine Plastikmaske aufsetzen. Und da dachte ich, stimmt, ist das nicht total Tierquälerei?
Ja, also ich habe da oben sehe ich jetzt gerade hier so das Bild. Es ist praktisch wie so eine Nasenkappe so ein bisschen. Und also jetzt so meine laienhaften Augen sehen, dass es einfach ein Halfter ist, wo vorne noch was dran klebt. Ich weiß nicht, Tierquälerei, ja.
Die Erfinder sagen
was,
natürlich,
was ist deine Einschätzung?
Die Maske wird so um den Kopf der Kuh gelegt, dass ihre Fähigkeit zu fressen und mit der Herde zu interagieren nicht beeinträchtigt wird. Würde ich aber auch behaupten, wenn ich die Maske verkaufen möchte, ist ja klar.
Natürlich, natürlich. Wer weiß, vielleicht kommunizieren Kühe eigentlich auch sehr über ihre Nasenlochstellung und das geht jetzt alles verloren. Vielleicht wissen wir das
doch. Da müsste man eine KI drauf trainieren. Das kann diese Maske vielleicht rausfinden. Also ich würde auf jeden Fall ich wollte die Maske sofort kaufen. Einfach nur, um mir das Ding anzugucken und habe gedacht, mal schauen, kann man es kaufen? Nein, kann man noch nicht. Ich habe auch nicht rausgefunden, wie teuer die ist, aber die Schweizer Bauernzeitung weiß schon mehr. Die hat gesagt, 41 Euro kostet so eine Maske.
Und okay, das geht ja.
Wenn ich überlege, so was kann ich tun für den Planeten? Ich fahre kaum Auto, ich esse weniger Fleisch, ich kaufe regionale Produkte. Und jetzt frage ich mich, brauche auch ich so eine Maske? Oder du? Julia, wie viel rülpst du so?
Gibt es da nicht so das Ding, dass man 20 Mal am Tag, ich weiß nicht.
Wir reden ja oft
bestimmt
hier
alle im Durchschnitt
über Sex bei Fucked Up und ich würde mich da jetzt nicht als den versiertesten Experten sehen, aber ich glaube, eine Frage, wie oft rülpst du, ist nicht der Renner fürs Date. Andererseits, von der Antwort könnte das weitere Gelingen des Abends entscheidend abhängen. Also,
das stimmt.
Wie viel rülpsen wir? Ich habe auch recherchiert, um mal zu gucken im Vergleich zu Kuh. Kuh täglich 200, 300, 400, 500 Liter Methan. Also sagen wir mal 400, so alle Angaben mal über den Daumen gepeilt. Die Kuh pro Tag 400 Liter Methan und der normale Mensch rülpst, ich habe gelesen, 0,2 bis 2 Liter pro Tag. Und das scheint mir sehr viel. Ich glaube nicht, dass ich pro Tag 2 Liter rülpse insgesamt, aber eher
aber
so.
Aber da ist kein Methan drin,
da
oder?
Da kann auch Methan drin sein, doch, doch.
Okay.
Ich habe auch gelesen, 70 Milliliter pro Tag kommt bei Menschen an Methan raus. Also 70 Milliliter im Vergleich zu 400 Liter, da glaube ich, die Maske ist bei den Kühen schon ganz gut.
Die ist da besser aufgehoben.
Ja.
Ja. Aber natürlich wäre es schon mal auch gut zu fragen, ob die Kuh denn amused ist, wenn man ihr das um die Nase bindet oder ob nur Charles das jetzt so toll findet.
Sagt man bei Kühen eigentlich Nase?
Schnauze? Nüstern?
Oder sagt man dazu Mund oder Maul?
Ich frage mal das Internet, wie heißt die Nase einer Kuh? Das Flotzmaul der Rinder. Entschuldigung. Der feuchtglänzende Nasenrücken zwischen den Nüstern wird Flotzmaul genannt. Und es hat für die Identifizierung des Tieres eine ähnliche Bedeutung wie der Fingerabdruck für den Menschen.
Wenn die irgendwo vorrennen und dann sagt man, Forensik, ein Flotzmaulabdruck. Wir erkennen sofort, das war Kuh Erna. Kuhmaul, sehe ich gerade, ist übrigens ein Pilz. Oh, da muss man aufpassen. Der offizielle Name ist der große Schmierling oder Gelbfuß. Alle nicht so vorteilhaft, ne? Wenn Flotzmaul. Ihr gerne mit Pflanzennamen flirtet, so meine Rose, meine Sonnenblume, Pilze würde ich lieber lassen.
Aber du kleines Flotzmäulchen, hast jetzt schon wieder ganz viel rumgekleckert, das kann man doch durchaus mal zu seiner Tochter sagen. Ihr habt es vielleicht schon irgendwo gelesen in den letzten Tagen. Kanada sagt, dass die Gesetze, die bei ihnen auf der Erde in ihrem Land gelten, jetzt auch auf dem Mond gelten sollen. Und normalerweise benehmen sich ja alle auf der ISS, ne? So. Aber ich meine, mit Blick auf die Raumfahrt, dass jetzt da auch fast jeder Mann, jede Frau, der die sich leisten kann, der hoch kann, ist es ja vielleicht durchaus eine drängende Frage, was für Gesetze denn jetzt eigentlich da gelten, wenn sich jemand daneben benimmt. Und 2024 wird ein kanadischer Astronaut bei einer Mondmission dabei sein. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, also wenn der jetzt da hoch darf, dann müssen wir jetzt aber mal was an den Gesetzen.
Das scheint ein ganz schlimmer Finger zu sein. Darf man das einfach so sagen? So, meine Gesetze gelten jetzt auch auf dem Mond. Meine übrigens auch, das sage ich jetzt hier. Leute, ihr seid alle Zeuge. Meine Hausregeln gelten jetzt auch auf dem Mond. Samstags Kehrwoche.
Also ich habe mich mal ein bisschen reingeworfen, weil ich mich das natürlich auch gefragt habe. Was gilt eigentlich auf dem Mond? Und vermutlich hätte das Recht von Kanada jetzt auch schon auf dem Mond gegolten. Also normalerweise gilt dann das Recht von der Person aus dem Land, wo sie herkommt. Ne? Also Mord auf dem Mond bleibt Mord. Wenn du wieder zurück auf der Erde bist, dann wirst du in irgendeiner Weise belangt. Außer du kommst nie wieder zurück. Dann vielleicht nicht. Wer weiß. Aber es war eben noch nicht so ganz geklärt, sondern es hat sich einfach auf so, naja, Abmachungen bisher so ein bisschen basiert. Und Kanada wollte es jetzt klarstellen, dass jetzt kanadische Gesetze dort oben gelten. Und also wenn man mal grundsätzlich dann in die kanadischen Gesetze reinschaut, könnte das ein bisschen skurril sein, weil beispielsweise ist es Fluggästen per kanadischem Gesetz verboten, während des Fluges die Maschine zu verlassen. Ist für Spacewalks ein bisschen schwierig vielleicht. Oder bei einer Unterkunft, je nach Region sind auch Hotelbesitzer dazu verpflichtet, einem Gast mit Pferd immer Unterkunft zu gewähren, also immer Pferdeställe dabei zu haben. Das ist natürlich irgendwie super praktisch, wenn du mit deinem kleinen Onkel reist. Aber also was heißt das jetzt zum Beispiel für die Lunar Gateways Mondstation, die ja geplant ist, wo Kanada auch mit am Start ist? Also gilt das jetzt auch für diese Station? Oder Radiostationen müssen in Kanada mindestens 30% kanadische Musik spielen. Das ist eine gute Nachricht, beispielsweise für Justin Bieber. Aber also wäre das jetzt auf einer Mondstation auch so?
Stell dir mal vor, du sitzt auf dem Mondfest. Und das einzige Zimmer, was wir für dich noch hatten, ist der Pferdestall und du musst 30% Justin Bieber hören.
Super. Ja, ich habe es mir bunt ausgemalt. Es gibt auch das Verbot, dass man nicht nackt durch seine Zimmer laufen darf in Kanada. Man muss immer die Rollläden zu haben. Also Rollläden sind jetzt ein ganz neues Problem vielleicht auf dem
Mond. Oh, das ist gut, das muss ich mir notieren für meinen nächsten Urlaub. Dringend nicht mehr nackt vor dem Fenster herumspazieren.
Ja, also Kopfkino ist natürlich direkt angegangen, aber im Kleingedruckten, ne, von dieser Verabschiedung von Kanada stand drin, es ist nur das Strafrecht. Also wenn jetzt der Kanadier da oben jemanden umbringt oder ein Transportfahrzeug entführt oder sowas, dann, wenn Täter oder Opfer Kanadierinnen, Kanadier sind, haben sie es nochmal festgestellt, auf dem Mond gilt unser Strafrecht.
Das heißt, wenn ich jetzt meinen Lunar Rover da falsch parke, muss ich nicht irgendwie in Quebec zum Gerichtstermin?
Ja, also wenn du ein Kanadier bist, der ein Kanadier damit geschädigt hat,
so,
oder du mit einer kanadischen Mission unterwegs bist.
Leider habe ich den kanadischen Astronauten überfahren. Ja.
Aber das Problem ist halt auf dem Mond, du hast ja auch vorher gefragt, was für Gesetze gelten da. Wer legt überhaupt fest, dass du falsch geparkt hast? Weil der Mond gehört allen. Also das Land Mond, niemand hat da einen Anspruch, es zu inne zu haben. Ne? Also
ist der Mond ein Land sogar?
Das Land Mond. Juristisch wird der Mond vermutlich als Ausland angesehen. Ne? Also das, weil ja auch Gesetze, also deutsches Strafrecht beispielsweise, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, auch gilt für einen deutschen Staatsbürger, Staatsbürgerin, die sich im Ausland irgendwas an was vergangen hat. Ne? Deswegen könnte man das am Mond auch so sehen. Aber ansonsten gibt es halt das UN-Weltraumrecht. Ne? Das sagt, Mond ist internationaler Gemeinschaftsraum, wie auch die Hohe See. Es gibt den Weltraumvertrag, wo viele gesagt haben, ja, unterschreiben wir. Das heißt, alle dürfen ins All, seid friedlich zueinander, besetzt keine Himmelskörper. Ne? Und dann gibt es eben den Mondvertrag, der auch sagt, der Mond gehört niemandem. Aber das haben halt nicht so viele ratifiziert. Also Deutschland hat es zum Beispiel nicht unterschrieben oder USA, Russland haben es nicht unterschrieben. Und da muss man dann auch sagen, wenn man an das alles denkt, ne, dass man irgendwie vom Mond irgendwas abbauen wollen würde oder so, wenn man diesen Vertrag nicht unterschrieben hat, ist eine Sache, aber wer belangt dich dafür, ist die andere Sache. Es gibt halt noch keine Space Force irgendwie, die dann ausrückt und dich dann da oben zur Rechenschaft zieht.
Das heißt, wenn ich demnächst einen Urlaub auf dem Mond buche,
ja,
dann könnte es nochmal knifflig werden, ob ich mir als Souvenir da ein Steinchen mitnehmen darf.
Ja.
Kennt man also, ja zum Beispiel von der Türkei oder von Griechenland, ne? Niemals irgendwas mitnehmen, nachher ist es irgendwie was Besonderes und man landet im Knast. Und beim Mond ist erstmal die Frage, wem gehört der? Findet Deutschland das eigentlich auch?
Ja, und also zu was nutzt du den Stein? Machst du es zum Zwecke der Forschung? Dann könnte man sagen, okay, ja, es dient ja dann der Menschheit, der Gesamtheit. Und Handel mit Mondsteinen ist beispielsweise auch, die USA haben den meisten Mondsteine komplett verboten. Also gibt es krasse Geschichten, dass Leute dann irgendwie auch ins Gefängnis mussten oder ein Praktikant hat halt mal was geklaut und der war eine große Astronautenhoffnung und darf jetzt nie wieder die NASA betreten und so weiter. Aber es gibt wohl eine Möglichkeit, legal Mondstaub zu kaufen, und zwar gab es eine Filmkassette, die Armstrong auf dem Mond versehentlich fallen gelassen hat. Und der Fototechniker, der dann diese Filmkassette wieder auf der Erde dann sich angeguckt hat, hatte dann Mondstaub auf den Fingern. Diesen Mondstaub hat er auf einem Klebefilm konserviert und diesen Mondstaub konnte man ganz legal kaufen. Das geht zum Beispiel.
Ich befürchte, aber dafür reicht mein Fakt-Ab-Honorar nicht, um mir diesen Mondstaub zu kaufen.
25.000.
Ach so, ja gut, Dollar, das ist ja easy.
Aber es war halt auch nur so ein kleiner Streifen. Ja, also das Mitnehmen gestaltet sich schwierig. Ich meine, wenn du offiziell Astronautin bist, ja, kriegst du es vielleicht einfach so geschenkt.
Ja, auch, ne? Die Geschichte da mit der Filmdose, ne? Wie heimlich was mitnehmen und nachher sich wie so eine ganz komische Geschichte ausdenken. Ach, ist mir aus Versehen runtergefallen. Ja, klar, wer es glaubt. Ich befürchte aber, wenn ich jetzt versuche, Mondstaub zu kaufen, dass es nicht daran scheitern wird, dass ich es nicht finde. Ich frage mich nur, wer kann die Echtheit bestätigen?
Ja, genau.
Nachher ist es einfach nur ganz normaler Hausstaub.
Ja, ja.
Sina und ich haben ja letztens in einer Folge über Müll auf dem Mond gesprochen. Da liegt ja schon relativ viel von uns rum. Und da habe ich mich auch gefragt, kann ich da einfach was abladen? Wen stört's? Und ist das irgendwie verboten? Weißt du das jetzt? Wir wussten das nämlich damals nicht.
Ich habe mich da versucht einzulesen, weil ich damit gerechnet habe, dass wir damit jetzt nochmal natürlich auch draufkommen. Also nach diesem Weltraumvertrag, den ja ziemlich viele ratifiziert haben, haften Staaten für Schäden, die durch von ihnen in den Weltraum gebrachte Objekte entstehen. Jetzt ist halt die Frage, was für Müll ist das? Ätzt der vielleicht irgendwas kaputt? Lädst du den auf einem anderen?
Es ging zum Beispiel um Urinbeutel von Astronauten.
Okay. Naja, aber also grundsätzlich sind die Nationen für die Dinge verantwortlich, also was mit den Dingen geschieht, die sie auch ins Weltall bringen. Aber wir kennen das ja, ne? Um den Satellitenmüll kümmert sich ja auch niemand. Also momentan ist niemand für den Müll im Orbit verantwortlich. Und das ist echt ein riesiges Problem. Und gerade wenn man jetzt auch an Weltraumtourismus denkt, dass dann irgendwo vielleicht was hinterlassen wird, da ist eine Gesetzeslücke. Das sagen auch Menschen, die sich mit Weltraumrecht beschäftigen. Aber also meine Interpretation wäre jetzt, wenn man sagt, der Mond ist unser aller Gut und man muss ihn schützen und man muss schauen, dass zukünftige Generationen genauso mit dem Mond alles anstellen können oder ihn genießen können, wie wir auch, würde ich so interpretieren, dass Urinbeutel, die sich nicht zersetzen und vielleicht auch irgendwie eine Wechselwirkung mit was auch immer auf dem Mond eintreten, das wahrscheinlich eher nicht erfüllen. Aber ich bin jetzt auch keine Weltraumjuristin.
Ich glaube, wir müssen uns gar nicht so viel Gedanken machen. Du hattest gerade gesagt, irgendwie die ersten Privatpersonen treiben schon auf der ISS ihr Unwesen. Der Mond ist ja nochmal ein ganzes Stückchen weiter weg. Das ist so krass. Guckt euch das mal an, Leute, wie weit der Mond weg ist. Er ist halt sehr, sehr groß. Und weil er so klein ist, ist er weit weg oder andersrum. Also der ist viel, viel weiter weg, als man sich das vorstellt.
Ja, aber wenn du sagst, ne, ISS, ein Fundstück in meiner Recherche war, 2019 ist vermutlich das erste Vergehen auf der ISS passiert, von einer Frau, die wohl von dort aus auf die Kontodaten ihrer Ex-Frau zugegriffen hat, also Identitätsdiebstahl begangen hat. Das war vermutlich die erste Straftat, die jemals im All begangen wurde.
Ich bin sprachlos. Identitätsdiebstahl. Also wie blöd muss man denn eigentlich sein? Also ich kann mir vorstellen, es gibt kaum eine Datenverbindung,
die weniger
überwacht und analysiert wird als die von der Raumstation aus. Ja,
ja absolut. Aber ansonsten, ISS ist auch nochmal so ein ganz extra Ding, ne? Also bei der ISS kommt es darauf an, welchem Modul bist du, wenn der Mord passiert? Wer ist alles beteiligt? Dann, wenn dieser Mord auf einem Spacewalk passiert, kommt es darauf an, aus welchem Modul du ausgestiegen bist. Also, it's a mess.
Wir haben einen Hinweis bekommen. Wir haben uns wahrscheinlich geirrt in der letzten Folge. Da habe ich mich mit Sina unterhalten über eine Steintafel aus dem alten Ägypten. Ja, und das kommt natürlich davon, wenn eine Physikerin und ein Mathematiker sprechen. Kulturanthropologie ist nicht ganz unser Fachgebiet.
Hättet ihr mich mal gefragt, ne? Sorry, nee, Kulturanthropologie ist auch nicht mein Fachgebiet. Aber immer eine Geisteswissenschaft.
Du hättest einfach stehen lassen sollen. Das kann doch eh keiner nachprüfen. Auf dieser Steintafel sind Gründe notiert, warum Leute nicht bei der Arbeit erschienen sind. Unter anderem stand dann da, Wife was bleeding und Daughter was bleeding. stand da nicht in Englisch, aber wir haben so einen englischen Text gehabt. Und da haben wir gedacht, boah, cool, es geht ja offensichtlich um Menstruation und wie fortschrittlich ist das denn, dass der Mann sich frei nimmt und frei bekommt, wenn die Frau ihre Tage hat. Und jetzt hat Nadja uns geschrieben, wir waren da auf der falschen Fährte. Das hat mit Fürsorge rein gar nichts zu tun, schreibt sie, sondern leider mit harter Diskriminierung. Frauen während der Menstruation gelten in strengen patriarchalen Gesellschaften und Religionsgemeinschaften als unrein. Und deswegen durften und dürfen sie während der Menstruation nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und das gilt dann auch für die Männer im Haushalt.
Hm. Das ist halt tatsächlich heute noch leider sehr häufig der Fall. Ne? Eine Kollegin von mir mit einer Kommilitonin aus Freiburg, die haben da studiert, haben einen Film gemacht, den habe ich neulich gesehen. Das ist vielleicht ein Filmtipp, den wir euch auch verlinken können. Just Another Month heißt der. Da geht es eben auch um, also Periodenshaming nennt man das auch, in Namibia. Und dieser Film hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt und mitgenommen. Und vermutlich, möglicherweise war das auch schon in Ägypten mehr eine Form von Diskriminierung als Form von Rücksichtnahme. Leider, leider.
Daran haben wir nicht gedacht. Klingt plausibel. Mhm. Ich habe es gerade versucht, nochmal nachzurecherchieren. Ich habe wenig dazu gefunden, konkret. Mhm. Wahrscheinlich ist es auch, es ist aus der weiblichen Domäne. Es ist was, was jetzt nicht der Geschichtsschreiber in seine Steintafel meißelt. Andererseits, ich habe den halben Vormittag heute im Papyrus Ebers gelesen. Es ist ja so der Hammer. Das ist aus dem 16. Jahrhundert vor Christus. Zieht euch das mal rein, wie alt das ist. Und da sind Krankheiten und Behandlungen beschrieben, die damals schon hatten. Eine ganze Menge Zaubersprüche gegen Dämonen, okay, geschenkt. Aber auch ganz viele echte Krankheitsbeschreibungen und auch Heilmittelrezepte. Und da steht was drin, Darmkrankheiten, Augenprobleme, Wunden, Knochenbrüche, Empfängnisverhütung, Zahnschmerzen, wie man Tumore operiert, Betäubungsmittel. Also Wahnsinn, kann man bei der Uni Leipzig lesen, online mit Kommentar. Und dort habe ich unter anderem gelesen, ich habe geguckt halt, irgendwie gibt es da irgendwas zum Thema Menstruation in diesem uralten ägyptischen Gesundheitsdokument. Und dort habe ich gesehen, Menstruationsblut ist offensichtlich eine Zutat für Medizin.
Aha.
Das heißt, es war höchstwahrscheinlich, galt das da als unrein, aber eben auch als heilsam und irgendwie magisch. Es hilft zum Beispiel bei schlaffen Brüsten. Man soll die mit Menstruationsblut bestreichen und Bauch und Hüften ebenfalls.
Alles klar. Go for it.
War mir jetzt neu, es scheint ein Tipp zu sein, der nicht über die Jahrtausende überdauert hat. Ja. Aber Wahnsinn, was da alles schon, was die schon alles konnten und wussten. Aber jedenfalls, Nadja, danke für den Hinweis. Nehmen wir immer gerne sowas, denn auch wenn wir uns immer Mühe geben und viel recherchieren, und ihr seid ja oft genug dabei, wenn wir noch schnell hier nebenbei was nachgucken, wir sind auch nicht immer ExpertInnen für alles. Lasst uns teilhaben, wenn ihr es seid.
Wenn euch auch was auffällt oder auch wenn ihr ein spannendes Thema bei euch irgendwie in der Forschung habt oder so, über das wir auf jeden Fall mal sprechen sollt, schreibt uns immer gerne. faktab@swr2.de. Ansonsten, Leute, bis nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Schickt die Folge an jemanden, der sie vielleicht auch gerne hören möchte. Und bis in 7 Tagen.
Ich erwähne nochmal, wir freuen uns auch, wenn ihr beim Podcastpreis für uns abstimmt.
Ciao.
Bis dann.
Die Redaktion hatten Christine Langer und Chris Eckhardt. Idee: Christoph König.